Das ist Mikros Dynamis auf DWG Radio. Heute mit Alexander Schmidt.
Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung. Heute im Interview Johannes Blocher bei mir im Studio. Grüß dich, Johannes.
Ja, hallo.
Ich stelle den Johannes jetzt einfach mal als Vodabe-Experten vor. Und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig jetzt, Johannes. Was bedeutet das Wort? Ja, hat es eine bestimmte Bedeutung und wie kann man das ins Deutsche übersetzen?
Vodabe, das ist zum einen ein Volksstamm und der Name, den brauchen sie selber für sich und den kann man eigentlich übersetzen als Volk des Tabus.
Wo lebt dieses Volk? Also wo leben die Vodabe?
Die Vodabe, die leben in Kamerun, in Nigeria, im Niger, im Tschad und im Südsudan und in der Zentralafrikanischen Republik.
Spricht das eigentlich richtig aus, Vodabe, oder wie artikuliert man?
Das passt schon. Das passt, also für uns, ich könnte es auch nicht anders aussprechen. Mhm.
Wie lebt dieses Volk?
Die Vodabe, das sind eigentlich Rinderhirten, die nomadisierend sind, also die von einer Weidestelle zur anderen ziehen.
Zu welchem Volk gehören sie und welche Sprache ist dort vorherrschend?
Also die Vodabe, die sind eigentlich eine Untergruppe von den Fulanis oder auf Französisch auch Peul genannt. Und sie sprechen auch deren Sprache Fulfulde, die es aber in 11 verschiedene Dialekte gibt.
Also wenn die jetzt als Nomaden unterwegs sind, wenn die nomadisch leben, dann haben sich doch bestimmt Gruppen gebildet. Also wie kann man sich so eine Gruppe vorstellen? Wie groß ist sie vielleicht? Und wie sind die untereinander organisiert?
Also ich versuche das so ein bisschen zu erklären. Also ich selber war im Tschad und im Tschad gibt es so circa 20 Vodabe-Clans, und die praktisch alle ihren eigenen Namen haben. Und die Clans, die untergliedern sich dann in so Untergruppen, wo ich dann so ein bisschen fast sage, das sind wie Dörfer, obwohl die natürlich alle sich bewegen und nicht irgendwelche Häuser haben. Und die Dörfer haben dann einen Dorfchef praktisch, den nennen sie Lamido. Und wenn sie dann umherziehen, dann sind das aber immer mehrere Familien, die mit ihren Herden dann praktisch hin und her ziehen.
Sind diese Leute besonders religiös oder spielt Religion für den Alltag eine Rolle?
Also die Vodabe sind eigentlich islamisiert worden, das heißt, sie sind Moslems, haben aber wenig Kontakt durch das, dass sie eben immer ziehend sind zu irgendwelchen Moscheen. Das heißt, sie haben sehr viele Einflüsse vom Animismus, vom Okkultismus noch in ihrem Leben drin.
Wie äußert sich das konkret oder wie hast du das so festgestellt?
Also zum Beispiel habe ich es ganz konkret festgestellt, dass ich einmal einen Besuch gehabt habe. Da war ich gerade bei so einem Lamido, praktisch so einem Dorfchef. Und da sah ein Junge, der hat geklagt über Bauchschmerzen. Und dann hat er da gesagt, das ist eigentlich gar nichts Großes. Hat ein bisschen in die Hand gespuckt und mit dem Speichel da auf den Bauch gerieben. Und hat dann von dem Bauch weg mehrere Dornen herausgezogen. Praktisch. Also da habe ich es ganz konkret gesehen, wie da praktisch Okkultismus im Spiel ist.
Er hat die Dornen in der Hand gehabt?
Er hat die Dornen in der Hand gehabt, die ich gesehen habe. Dann am Anfang nicht.
Was zieht die Aufmerksamkeit von diesen Leuten auf sich? Beziehungsweise wofür interessieren die sich? Also die leben nomadisch, die ziehen umher, die haben Rinder. Aber was ist ihr Interesse?
Also das war für mich, ich bin ja als Missionar, habe dort gearbeitet, ganz eine wichtige Frage, weil ich wollte sie ja praktisch erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und sie sprechen eigentlich relativ wenig über Religion. Was sie bewegt, das ist eigentlich das Eigentum. Das ist, wie es ihren Rindern geht. Das sind auch die Beziehungen untereinander. Und das sind oft auch die Beziehungen zu den Einheimischen, wo sie hinkommen, wie es dort ist, ob es dort ruhig ist. Natürlich auch die Weidegründe, das Wetter und so weiter, was alles eine Rolle spielt für die Rinderhaltung.
Das kann ja aber auch zu Problemen führen, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man dann irgendwo hinzieht, man kommt in eine Gegend und dort gibt es grünes Gras oder so oder irgendwas zu fressen für die Tiere. Die gehen da einfach mit ihren Tieren hin. Wie reagieren die anderen darauf, also die sesshaften Leute?
Im Tschad ist es eigentlich so, dass es ja überall die Dörfer gibt, die bevölkert sind eigentlich hauptsächlich aus Ackerbauern, die um die Dörfer herum natürlich ihre Felder haben, zumeist Hirsefelder. Die Wodabe kommen in der Regenzeit zu uns in den Tschad. In der Trockenzeit gehen sie zurück in die Zentralafrikanische Republik, teilweise Wege von über 1000 Kilometern. Es ist natürlich so, dass die Rinder sehr gerne fressen, was auf den Feldern wächst. Und es gibt schon auch manchmal Konflikte, wobei die Wodabe, die gucken eigentlich, dass sie nicht in solche Konflikte kommen und bleiben dann immer so mehrere Kilometer, teilweise 10 bis 20 Kilometer von den Dörfern entfernt und haben so dann eben die Möglichkeit, es gibt sehr viel herrenloses Land im Tschad, einfach genannt Busch, dass sie dort eigentlich sich aufhalten können.
Durch dieses Leben als Nomade hat man ja wahrscheinlich das Problem der Bildung, der Schulbildung, oder? Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass die irgendwie eine Grundschule besuchen, die Kinder, beziehungsweise generell, also sind die in irgendeiner Art gebildet, also wie wir das kennen?
Nee, also die haben keine Schulbildung. Die Männer, die bekommen natürlich im Dorf schon irgendwas durch die anderen Dorfbewohner immer mal wieder mit, aber sie können schon teilweise in einfacher Form rechnen. Aber lesen und schreiben können sie gar nicht. Außer Einzelne kann das mal sein, dass ein Wodabe-Vater mal ein Kind in die Koranschule sendet.
In die Koranschule, okay. Und wie läuft das dann ab? Oder was lernen die dort? Beziehungsweise welche Berufe kann man sich dort aussuchen?
Also die Koranschule, das ist nicht so, wie man das bei uns in der Schule kennt. Der Vorsteher ist normal ein Marabu, das ist eigentlich ein Koranlehrer, der aber nicht nur den Koran lehrt, sondern meistens auch noch so eine Art Heiler ist praktisch, der mit Koranversen dann auch versucht, Menschen zu heilen. Der versammelt die Kinder zu sich, die Eltern geben die bei ihm ab und dort lernen sie dann Koransuren auswendig, lernen auch Arabisch schreiben und lesen, aber nicht wirklich verstehen vom Arabischen. Also sie können das wirklich nachher alles gut lesen und schreiben, aber sie wissen eigentlich nicht, was sie schreiben und lesen, weil das alles in Hocharabisch ist.
Und wer finanziert das Ganze? Also kostet es was, dorthin zu gehen oder wenn die Eltern die Kinder dorthin bringen?
Das kostet nichts. Also es ist oft auch so, dass arme Eltern ihre Kinder dorthin tun, ein Stück weit für Erziehung und auch für Unterhalt. Manche Koranlehrer, die haben schon ein bisschen ein Vermögen, das heißt, dass sie das ein bisschen finanzieren können. Aber meistens ist es eigentlich so, dass die Kinder dann am Tag immer in die Dörfer geschickt werden, wo sie mit so schönen runden Gefäßen, halbrunden Gefäßen von Haus zu Haus gehen und um Essen oder etwas Geld betteln. Morgens und abends sind praktisch dann die Lehrstunden, wo sie dann Koranverse lernen.
Ich habe ja vorhin auch gefragt, wie die Nomaden von den sesshaften Leuten, also von der sesshaften Bevölkerung behandelt werden. Gibt es auch auf den Märkten Unterschiede oder wenn seitens der Behörden irgendwie ein anderer Umgang mit den Nomaden als jetzt mit den sesshaften Leuten? Hast du sowas vielleicht festgestellt oder gesehen?
Also die Nomaden werden schon von den meisten Leuten so ein bisschen als minderwertig angeguckt. Zum einen, weil sie natürlich auch nicht lesen, nicht schreiben können. Durch das, dass sie im Busch leben, sind sie meistens auch nicht immer ganz so super sauber. Aber andererseits ist man auch neidisch auf sie, weil sie oft sehr viele Rinder haben, auch sehr große Rinder, von dem her auch reich sind. Von dem her haben die Leute eigentlich, sie gucken eher ein bisschen negativ auf sie, haben teilweise Angst vor ihnen, weil sie wissen, dass sie auch okkulte Praktiken praktizieren. Die Händler gucken natürlich, dass sie ein bisschen an dem Reichtum teilhaben können und verlangen dann oft überhöhte Preise. Und Beamte oder Polizei und so weiter, die versuchen ihnen Strafen zu geben für Belanglosigkeiten, wo sie eigentlich kein Recht dazu haben, einfach um an das Geld zu kommen.
Und wie ist die Reaktion der Wodabe darauf, auf dieses Verhalten?
Es ist ganz interessant, gerade den Händler gegenüber, gerade der Polizei gegenüber sind sie manchmal auch fast ein bisschen großzügig. Und sie geben uns dann einfach und sagt, ihr seid doch arme Schlucker, so nach dem Motto. Aber sie sind natürlich schon auch ein Stück weit zurückhaltend und auch misstrauisch. Und gerade Weißen gegenüber, das habe ich immer wieder gespürt, braucht das eigentlich relativ lange. Durch das, dass die Weißen früher eben Kolonisatoren waren, werden die auch weiterhin als Regierung angeguckt. Und da hat man dann eigentlich schon eine gewisse Misstrauen und Ängstlichkeit ihnen gegenüber.
Was tun eigentlich die Wodabe-Männer, wenn sie jetzt nicht gerade Rinder hüten, wenn sie jetzt nicht unterwegs sind mit ihrer Herde?
Also für sie ist eigentlich schon die Hauptsache Beschäftigung mit den Rindern. Das heißt, sie verarzten sie, müssen gucken, wo sie helfen, auch bei der Geburt von Rindern. Sie müssen gucken, dass sie auch immer wieder ans nötige Wasser kommen. Und sie müssen aber auch immer wieder schauen, wie sieht es aus im Land und gehen dann auch wieder in die Dörfer, einfach um Informationen einzuholen.
Und was tun währenddessen ihre Frauen?
Ja, die Frauen, die haben die Hauptarbeit bei den Wodabe. Die tun zum einen melken, das dürfen die Männer nicht. Sie verarbeiten die Milch zu Sauermilch. Sie müssen das Wasser holen, das Feuerholz besorgen. Sie kochen. Sie erziehen die Kinder und auch der Auf- und Abbau von den Unterständen, wie auch das ganze Verladen auf die Rinder zum Weitertransport an die nächste Stelle, machen alles die Frauen.
Hast du auch von dieser Sauermilch probiert?
Ja, des Öfteren. Also ich mag sie sehr gut und das war für mich eigentlich immer der Joghurtersatz.
Das heißt, du hast es gut vertragen?
Ich habe es gut vertragen.
Welche Rolle spielt Musik oder Tanz für dieses Volk?
Ich habe sie eher wenig mit Musikinstrumenten gesehen, schon auch mit so Art Saiteninstrumenten, aber der Tanz ist ganz wichtig für sie. Wenn sich mehrere Wodabe treffen, dann werden sie zusammen tanzen. Sie haben dann sehr rhythmische Gesänge, zu denen sie dann auch selber tanzen. Teilweise natürlich dann auch auf irgendwelche Musik aus Kassettenrekordern.
Wie kleiden Sie sich dazu? Also haben Sie eine bestimmte Tracht oder machen Sie sich fertig dafür, also jetzt optisch gesehen?
Das ist ganz spannend und das ist was Besonderes bei den Wodabe. Ich nenne sie immer, das sind eigentlich so ein bisschen die Blumen im Busch. Die Männer, die tragen Kleidungsstücke, die eigentlich aus Stoffen gefertigt sind, die sonst die Frauen tragen. Sie tragen sehr viel Schmuck. Da tut sich dann auch der Markt ausrichten, wenn die da sind. Das heißt, dann gibt es ganz viele Schmucksachen, was wir oft als billig bezeichnen würden, aber dass die Wodabe dann einfach irgendwie in Ketten und Haarspangen und sonstigem verarbeiten. Es ist auch ganz spannend, bei den Wodabe tragen die Männer bis, wenn sie 30 oder 40 sind, rechts und links jeweils zwei dicke Zöpfe und auch hinten noch viele kleine Zöpfe. Also das ist ein ganz spannendes Volk.
Und wer flicht diese Zöpfe dann?
Die Zöpfe flechten sie sich teilweise gegenseitig. Teilweise gucken sie, Schönheit ist für sie was ganz Wichtiges, dass sie die auch immer wieder instand halten. Und ich habe es auch interessanterweise gesehen, dass auch Frauen ihnen teilweise die Zöpfe geflochten haben.
Wie würdest du das Wesen der Wodabe beschreiben?
Also die Wodabe, die gehören ja eigentlich auch zu den Fulanis und die haben eigentlich ja so ein Wesen, eigentlich auch so ein bisschen ein Verhaltenskodex, wo die Zurückhaltung und die Bescheidenheit ganz, ganz wichtig sind. Also Aufregung oder so, das ist schon was sehr Negatives für sie. Auch Geduld und Seelenstärke ist sehr wichtig für sie. Also man erlebt sie als zurückhaltend und überlegte Leute. Was ganz schwierig ist, ist, was es irgendwie zur Beschämung führen könnte. Das ist auf jeden Fall zu vermeiden.
Meinst du, dass es vielleicht wichtig sein könnte, dass man solche Eigenschaften mitbringt als Missionar aus Europa, dass man diese Leute vielleicht auch erreicht auf diesem Level oder mit dieser Art einfach der Persönlichkeit?
Es ist natürlich wichtig, um von ihnen überhaupt geachtet zu werden, dass man solche Eigenschaften, die ja alles positive Eigenschaften sind, die man teilweise auch als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnen könnte, also dass einem Gott die schenkt. Wenn man da in Hektik oder in Stress oder in Aufregung kommt, dann kann man ganz schnell als Missionar sein Gesicht verlieren.
Ich habe noch gelesen, dass es bei den Vodabe einen Schönheitswettbewerb, Achtung, der Männer gibt. Ist es richtig so oder ist es eine Fehlinformation?
Also das kann es durchaus geben. Ich habe es im Chat indirekt schon bemerkt. Aber ich weiß eben auch von Vodabe in Nigeria, dass es da tatsächlich so etwas gibt, wo man dann auch mit Tanz verbunden ist, natürlich auch mit Kleidung. Und was ich vorher auch vergessen habe, das machen auch die tschadischen Vodabe, dass sie sich eben auch schminken. Sehr stark schminken, praktisch nicht nur die Lippen, auch die Augen, auch die ganze Gesichtshaut. Bei dem Schönheitswettbewerb ist auch oft darzustellen, die Zähne zu zeigen und auch die Augen relativ groß zu machen, das Weiß von den Augen auf der dunklen Haut zu zeigen. Und was ich auch vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Vodabe sich sehr stark tätowieren. Mit vielen kleinen Mustern, mit kleinen Strichen, die sie auf ihre Haut einritzen. Und ich weiß es nicht, ob es einen okkulten Hintergrund hat, habe ich jetzt nicht festgestellt. Aber auf jeden Fall sieht es auch schön aus und es gehört einfach zu ihnen.
Und wenn man diesen Titel des Schönsten in der ganzen Gegend bekommen hat, was hat das eigentlich für einen Wert? Also kriegt man dann einen Preis oder irgendwas ausgehändigt dafür? Oder wie äußert sich das?
Das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einen Eindruck auf die Frauen macht. Und dass man dann vielleicht bei gewissen Frauen manche Möglichkeiten hat, dass man die dann auch bekommen kann.
Jetzt haben wir so ein bisschen das Volk der Vodabe kennengelernt, diesen Volksstamm. Und jetzt würde ich, Johannes, mit dir gerne einen Zeitsprung zurück machen zu dem Beginn deines Dienstes in Tschad. Du hast eine Bibelschulausbildung gemacht in Europa. Wo war das und wann war das ungefähr?
Das war in den letzten 3 bis 4 Jahren vom letzten Jahrhundert, wenn man das so sagen kann. Und das war in der Schweiz in Beatenberg.
Das heißt 98, 99 rum?
Das war 97 bis 99, ja.
Hast du damals eigentlich schon gewusst, wohin es für dich geht? Also innerlich, hattest du da schon eine Berufung für dieses Volk, für dieses Land oder war das noch nicht so klar für dich?
Das war noch gar nicht klar. Ich wusste, ich habe einen Ruf in die Mission, aber ich wusste nicht, wohin. Das wurde dann eigentlich erst im Laufe der Bibelschule klarer. Wir hatten dort sehr viele Besuche von Missionaren, die ihre Arbeit vorgestellt haben, für die wir dann auch gebetet haben, regelmäßig gebetet haben. Ich habe dann selbst während der Bibelschulzeit ein Praktikum in Gambia gemacht und habe dort auch die Fulanis kennengelernt. Zuerst die Fulanis, später wurde ich dann auf die, auch noch in der Bibelschulzeit, auf die Vodabe aufmerksam.
Wann hast du deinen Dienst dann begonnen? Also 97, 98 war die Ausbildung. Wann hast du begonnen im Ausland?
Es benötigte noch etwas Vorbereitungszeit. Als klar wurde, dass ich sehr wahrscheinlich in ein französischsprachiges Land gehe, musste ich erst noch Französisch lernen und auch noch andere Kurse besuchen, wie zum Beispiel auch einen Islamkurs, wo klar war, dass ich ein islamisches Volk gehen würde und habe noch so 2002 bin ich dann ausgereist in den Tschad.
Was waren so die Aufgaben dort oder womit hast du eigentlich angefangen in diesem Land? Kannst du das vielleicht so grob zusammenfassen?
Meine aussendende Mission, die hat im Zentrum vom Land vor über 50 Jahren Gemeindebau betrieben. Dort sind Gemeinden entstanden Und die Mission ist heute noch Partner dieses Gemeindeverbandes und sie arbeitet eigentlich nur in Projekten des einheimischen Gemeindeverbandes. Und so wurde ich da in diese Arbeit mit einbezogen, die zum Beispiel waren, dass ich an der Bibelschule dort unterrichtet habe, dass ich an der Sonntagsschulkoordination, dass ich eine aufgebaut habe, dass ich im missionarischen Team dabei war, wie auch im medizinischen Team, da ich selber Krankenpfleger bin von Beruf.
Das heißt, das war jetzt noch nicht das Volk der Fulanis, das du damit erreicht hast, sondern du warst jetzt noch woanders eingesetzt?
Meine Mission hatte kein Projekt unter den Fulanis, da auch die einheimische Gemeinde kein Projekt unter den Fulanis hatte. Die einheimische Gemeinde, die Menschen dort, das sind alles Ackerbauern, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die Fulanis, die sind Viehzüchter und die Tiere, die fressen gern, was auf den Äckern wächst. Und so sehen die Ackerbauern die Fulanis eher als ihre Feinde an, als Menschen, die es mit dem Evangelium zum Erreichen gilt.
Vielleicht jetzt noch für uns alle als Information. Wir haben ja vorhin von den Wodabe gesprochen, jetzt sprechen wir von den Fulanis. Also bin ich da immer noch korrekt von den Bezeichnungen oder muss ich jetzt was ändern?
Fulani ist eben der Überbegriff und ich hatte praktisch schon einen Ruf, auch für die Fulanis und Wodabe und der Gruppe eben der Wodabe. Die Fulanis, mit denen habe ich dann später auch noch zusammengearbeitet.
Das heißt, du hast diese sesshaften Leute dann sensibilisiert für die Arbeit unter den Nomaden?
Ich habe eben versucht, dass das, was mir wichtig war, dass das auch den afrikanischen Geschwistern wichtig wurde und habe versucht, sie zu sensibilisieren, hatte dabei aber leider keinen so großen Erfolg.
Jetzt könnte man ja sagen, ich habe eine Berufung erlebt, ich bin jetzt ein paar Jahre im Land, ich bin nicht zu dem Volk gekommen, zu dem ich eigentlich gesandt wurde von Gott. Jetzt könnte ich auch wieder zurück nach Deutschland gehen. Hattest du solche Gedanken in dieser Anfangsphase, dass du irgendwie gezweifelt hast an deiner Berufung vielleicht?
Das war eigentlich schön. Auch mein Missionsleiter, der kannte meine Berufung. Der hat mich eigentlich schon auch von Anfang an ermutigt, dass ich die nicht aus dem Auge verlieren sollte, was sehr schön war. Und auch dort, wo ich dann angefangen habe, in der Kleinstadt, im Zentrum des Tschad, da bin ich dann auch bald in Kontakt mit den Wodabe gekommen. Also nicht so mit den Fulanis, sondern mit den Wodabe.
Jetzt haben wir noch nicht so viel über deine Berufung gesprochen. Vielleicht könntest du das noch ein bisschen konkreter erzählen, wie das war, wie du zu dieser Berufung gekommen bist, zu dem Volk, beziehungsweise wie ist es dir klar geworden, dieses Land, dieses Volk?
Also ich wollte eigentlich ursprünglich gar nicht in den Tschad. Und die Fulanis, die habe ich von meinem Praktikum her kennengelernt. Eben dann auch durch verschiedene Missionare hatte ich auch einiges von ihnen mitbekommen. Und gerade auch die Wodabe, da wurde ich eigentlich von Missionaren drauf aufmerksam gemacht. Aber in den Tschad wollte ich eigentlich nicht. Ich habe mich dann vorbereitet und habe mich beworben bei einer Mission, um in den Kamerun zu gehen, wo die Fulanis sehr viel häufiger vorkommen, wo auch die Sprache Fulfulde in Nordkamerun als Landessprache gesprochen wird. Doch Gott hat da die Türen zugemacht und ich war in der Vorbereitung. Ich habe Französisch gelernt und ich wusste nicht mehr weiter. Und ein guter Freund von mir hat gesagt, Johannes, mit deinen Berufen, also ich bin zum einen Zimmermann, ich bin zum anderen Krankenpfleger, habe eine Bibelschulausbildung, da könntest du eigentlich auf jedes Missionsfeld gehen. Aber wie möchtest du wissen, wo der Platz ist von Gott? Ich bete jetzt konkret dafür, dass eine Mission auf dich zukommt. Und das ist dann 1 bis 2 Wochen später dann auch geschehen.
Dann hattest du sozusagen die Klarheit von Gott, das ist mein Weg, dahin möchte ich arbeiten, ich bleibe jetzt dabei.
Ja, also ich hatte zuerst schon einen Hinweis für das Land von einem Pastor damals, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, aber ich wollte nicht gehen. Ein junger Mann im Hauskreis dort, im Sprachstudium in der französischen Schweiz, hat mir schon die Adresse von seinem Vater gegeben, der frühere Missionsleiter der Mission war. Und ich habe die Adresse zu Hause in den Papierkorb geworfen, weil ich wollte eben nicht in den Tschad gehen. Und dann kam irgendwann noch der Anruf von dem jetzigen Geschäftsführer und dann habe ich mir gesagt, also jetzt wird es wirklich ernst.
Du hast gesagt, du bringst einige Berufe mit. Was muss man noch mitbringen für so einen Missionsdienst im Tschad? Also von der körperlichen Eignung oder sowas, muss man da besonders sportlich sein? Eine Hitze, denke ich mal, muss man auch aushalten. Also welche Voraussetzungen muss man als Mensch mitbringen?
Kommt ein bisschen drauf an, in was für einer Arbeit man ist. Jetzt bei mir war es eine Pioniermission und das ist immer gut, wenn man eine gewisse körperliche Fitness hat. Natürlich auch in der Hitze von über 40 Grad im Schatten braucht man auch eine gewisse Fitness. Man muss auch fähig sein, relativ einfach leben zu können, mit relativ wenig auszukommen. Und von den Berufen her ist es oft gar nicht schlecht, wenn man auch noch einen praktischen Beruf hat. Die Leute, die man dort antrifft, das sind meistens einfache Leute. Und es ist oft sehr gut, wenn man sich gut mit einfachen Leuten unterhalten kann.
Könntest du uns vielleicht erklären, also auch mir, wo Tschad genau liegt? Also auf der Landkarte, auf dem Globus. Wie finde ich Tschad, wenn ich einen Finger einfach auf meinen Globus halte?
Tschad ist eigentlich gar nicht weit weg. Er ist einfach südlich von Libyen. Ich denke, die meisten wissen, wo Libyen liegt. Und das südlich angrenzende Land ist der Tschad.
Ah ja. Wie weit ist es ungefähr entfernt?
Das ist ungefähr 5000 Kilometer.
Wo war eigentlich so eine prägende Begegnung mit dem Volk der Fulanis, dass du sagen kannst, jetzt beginnt diese Arbeit so richtig mit diesem Volk, jetzt habe ich richtig Kontakt geknüpft. Kannst du von so einer Begegnung vielleicht berichten?
Also ich habe praktisch ab meinem zweiten Jahr in Tschad, in so einer Kleinstadt, gelebt, im Zentrum vom Tschad. Und da kamen dann in der Regenzeit schon die Wodabe auf den Markt. Jetzt wieder die Wodabe. Sehr bunte Leute. Die kamen auf den Markt, um ihre Rinder zu verkaufen, um wieder Geld zu haben, um Nahrungsmittel zu kaufen. Ich habe versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen, auch am Tiermarkt. Es hat irgendwie nicht geklappt, weil sie eben so misstrauisch waren, ich als Weißer. Wo ich gewohnt habe, da gab es auch eine christliche Gesundheitsstation. Und da wurde dann einmal eine Frau, eine Wodabe-Frau behandelt. Und da kam ich dann in den Kontakt mit ihren Angehörigen, habe sie dann zu mir eingeladen, dass sie ein bisschen sich erfrischen konnten, ein bisschen Wasser trinken konnten. Und dann haben sie gefragt, ob sie nicht bei mir bleiben könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht. Und dann sind sie ein paar Tage bei mir geblieben.
Wie hast du dort gelebt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also das war dort in der Kleinstadt. Da hatte ich in Rundhütten gelebt. Das waren Rundhütten, die früher schon für einen anderen Missionar hergestellt wurden. Das heißt, es waren drei Rundhütten für eine Person. Eigentlich sind in Afrika eine Rundhütte für sechs Personen oder noch mehr.
Was hat Ihnen dort besonders gefallen? Also die haben sich ein paar Tage bei dir aufgehalten. Ich denke, die haben auch zu essen gekriegt. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Was hat die so fasziniert? Warum sind die geblieben?
Also die fanden das ziemlich spannend, einfach auch um so angenommen zu sein, einfach mit mir reden zu können. Für mich war es eigentlich dann auch die Prüfung, überhaupt um Tschad-Arabisch zu reden. Das war die Sprache, die dort die Marktsprache ist und die ich einfach gebraucht habe. Einfach, dass sich jemand für sie interessiert. Meine Nachbarin hat dann immer für uns gekocht. So kamen sie gut zum Essen. Und was das Besondere war für sie, das war meine Dusche. Das hatten sie noch gar nicht gekannt, dass man sich einfach da unter so eine Brause stellen kann und dann herrlich erfrischt ist oder je nach Wetterlage. Also es war dann eben bei Hitze, kam da auch Heißwasser raus, aber das haben sie immer genossen.
Du hast vorhin gesagt, du musstest Französisch lernen. Jetzt sprichst du von Tschad-Arabisch. Wie waren da so die Verhältnisse oder was ist eine Amtssprache bei denen? Was ist üblich jetzt auf dem Markt?
Also im Tschad ist die Amtssprache Französisch, das war früher eine französische Kolonie. Und das benötigt man auf jeden Fall immer, wenn man auch mit irgendwelchen Autoritäten wie Sultan oder Präfekt oder so zu tun hat. Auch mit den Missionarskollegen ist es oft, wenn man eine internationale Gemeinschaft ist, Französisch einfach das, was man braucht. Aber jetzt gerade im Zentrum vom Tschad, da ist die Marktsprache Tschad-Arabisch ist ein einfacher Dialekt vom Arabisch. Und man muss einfach bedenken, dass dort sehr viele Völker unterschiedliche Sprachen haben. Und das Tschad-Arabisch, das verbindet dann, sodass sich jeder praktisch auf dem Markt unterhalten kann mit dem Marktbewirter. Betreiber.
Diese Besucher, die du da gehabt hast, hatten die einen besonderen Dialekt gesprochen?
Also von Haus aus sprachen die eben das Fulfulde, haben da aber den Dialekt vom Fulfulde aus Nigeria. Mir war es eigentlich ein Bedürfnis, das dann auch zu lernen, damit ich eben auch in ihrer Herzenssprache mit ihnen reden kann. Ich habe mich dann ein bisschen schwer getan, weil ich da kein Lehrmaterial dazu hatte. Ich hatte Lehrmaterial für ein anderes Fulfulde, das da oft nicht zusammengepasst hat. Von dem her habe ich dann weiter eigentlich hauptsächlich in Chad-Arabisch mit ihnen geredet.
Hattest du sonst irgendwelche Hilfsmittel, Medien oder sowas im Einsatz?
Eigentlich nur Schriftliches von Missionaren aus dem Kamerun, wo es sicher auch in Nigeria gegeben hätte, aber da habe ich praktisch keine Kenntnisse mit Missionaren gehabt. Sonst hätte es vielleicht auch von Nigeria, hätte ich da auch Material bekommen können.
Es gibt ja diesen bekannten Jesus-Film in sehr, sehr vielen Sprachen. Hast du den auch mal vorgeführt oder den Leuten gezeigt?
Das war ganz interessant. Also ich habe den gezeigt. Ich bin sogar mit dem Jesus-Film in den Busch gegangen und praktisch und habe dort den Leuten, um überhaupt sie ins Nachdenken über Gott zu bringen, auch im Busch den Jesus-Film gezeigt. Und für die Wodabe war das eigentlich recht gut. In Nigeria wurde der schon übersetzt in das Fulfulde für Nigeria. Als ich später noch mit den Fulanis gearbeitet habe, die ein Fulfulde hatten, das eigentlich relativ einzigartig war, hatte ich keinen Jesusfilm aus Fulfulde, sondern musste dort mit dem Chad-Arabischen arbeiten.
Wie war die Reaktion auf diesen Film, auf diese Szenen? Ich meine, du hast vorhin gesagt, die sind überwiegend islamisch geprägt, diese Leute. Und jetzt sehen sie praktisch christliche Inhalte. Wie haben sie darauf reagiert?
Sie sind eigentlich von sich aus Moslem, aber kennen auch nur sehr wenig aus dem Islam. Sie haben den Film erstmal angeguckt, einfach als was Besonderes zum Gucken. Es war ganz spannend und man darf das auch nicht überbewerten, so ein Film. Die Leute, teilweise die Frauen, die haben vielleicht noch nie im Leben einen Film gesehen. Für die ist es natürlich spannend, die Schafe, die Tiere, das, was einfach ihr Leben ausmacht, da drauf zu sehen. Und es wird dann auch immer wieder bemerkt und so weiter. Die Aussagen, der Text, ich habe den Jesus-Film, der nach dem Lukas-Evangelium gespielt wird, gezeigt mit biblischen Texten, die gesprochen werden. Aber mit den Texten ist, denke ich, erstmal nicht so sehr viel angekommen. Aber als dann die Szene mit der Kreuzigung kam, das war dann schon sehr einschneidend für sie, hat sie sehr beeindruckt. Also ich habe auch schon gehört, wo die Leute gesagt haben, kannst du das nicht ausmachen, das ist kein guter Film. Ich habe dann gesagt, wartet einfach ab, es kommt gleich anders. Und es wird dann ja auch gezeigt, dass Jesus aufersteht von den Toten und das hat sie dann schon wieder ein Stück weit beruhigt. Und es hat dann schon die Möglichkeit ergeben, über den Film zu sprechen und dann eben auch einige Grundwahrheiten des christlichen Glaubens weiterzugeben.
Wie haben Sie diese Emotionen geäußert, die Fulanis? Also wie sind Sie eigentlich von Ihrem Wesen oder von Ihrer Art her? Haben Sie darüber gesprochen oder haben Sie vielleicht gelacht, gekichert, geweint? Also je nach Szene, wie waren so die emotionalen Reaktionen?
Geweint eigentlich nichts. Also Sie haben dann schon gemerkt, dass das einfach was ist, was da jetzt mal gezeigt wird. Aber so gekichert haben sie natürlich schon, je nachdem, und sich teilweise auch verwundert, wenn etwas war, wie sie sich gar nicht vorstellen konnten oder so, oder was für sie komisch war. Aber sie sind schon emotional auf jeden Fall, auch wenn sie es nicht immer so zeigen.
Du hast vorhin von Kassetten gesprochen. Also ich habe auch gehört von anderen Ländern, also in Afrika, dass zum Beispiel Radios verschenkt werden, die irgendwie mit Solarpanels arbeiten. Du hast jetzt von Kassetten gesprochen. Wie spielen die Kassetten ab?
Das ist auch wieder was Spezielles, aber das haben verschiedene Nomadenvölker eigentlich dort. Da gucken sich die jungen Männer eigentlich, dass sie relativ, wenn sie so 10, 15 Jahre haben, dass sie einen Kassettenrekorder bekommen. Und das behalten dann oft auch noch die älteren Männer. Also das muss ich sagen, das war vor 15, 20 Jahren. Und die tun sie ein schönes Tasche dafür selber nähen, also auch natürlich bunt, auch mit Schmuck. Und die hängen sie sich um und sie geben dann immer wieder das Geld aus für die Batterien. damit eben die Kassetten spielen können. Und so konnten sie eigentlich schon auch Kassetten mit Botschaften, christlichen Botschaften hören, was schön war. Das Interessante ist, inzwischen gibt es eben auch die MP3-Player. Die lieben sie noch mehr, weil da muss man nicht mehr so viel Batterien austauschen. Die brauchen gar nicht mehr so viel Strom und man kann natürlich schon ewig viel mehr auf den Speicherkarten drauf tun wie einfach auf einer Kassette.
Sie hören DWG Radio.
Du hast Pionierarbeit im Tschad gemacht. Was hast du da gemacht? Also wie bist du als Pionier losgezogen? Wie kann man sich das vorstellen? Ein deutscher Missionar, also aus Südwestdeutschland, macht Pionierarbeit im Tschad.
Pionierarbeit heißt ja, man arbeitet unter einem Volk, das eigentlich noch unerreicht ist vom Evangelium. Das heißt, ich muss die Bereitschaft mitbringen zu lernen. Wenn ich ein Volk komme, muss ich erstmal kennenlernen, was ist das für ein Volk? Was ist den Menschen wichtig? Was ist ihnen gar nicht wichtig? Wie leben sie? Was ist für sie negativ? Was ist positiv? Also ich muss erst einmal als Lernender kommen. Und erst mit der Zeit im Kontakt mit den Menschen, was natürlich das Wichtigste eigentlich ist, gucken, dass ich Vertrauen bekomme von den Menschen. Im Kennenlernen kann ich dann langsam beginnen, auch immer wieder kleinere Inhalte vom Evangelium weitergeben. Es ist noch ein bisschen Besonderheit, wenn man Pioniermissionar unter islamischen Stämmen ist. Zum Beispiel haben die Fulanis schon im Hinterkopf gehabt, dass Christen schlechte Menschen sind. Das heißt, ich muss dann auch erstmal schauen, dass ich das Vorurteil irgendwo beseitigen kann. Also als Pionier im islamischen Volk braucht man sehr viel Geduld.
Wie siehst du das jetzt nach jahrzehntelangem Dienst im Tschad? Diese Ausbildung ganz am Anfang, diese Bibelschulausbildung. Du hast gesagt, du bist zu ganz einfachen Menschen gekommen, die kaum schreiben oder lesen können, die wenig von dem verstehen, was du ihnen bringst. Ist man da jetzt nicht von der Bibelschulausbildung zu hoch ausgebildet? Also vom Kopf her, das ist jetzt nur eine etwas provokante Frage, aber hätte es auch nicht irgendwie anders gehen können? Sprich, dass du deine beiden Berufe mitbringst und damit in den Missionsdienst startest. Du hast ein Herz für dieses Volk.
Also ich denke durchaus, hätte die Bibelschule rein theologisch nicht gebraucht. Aber was ich in meiner Bibelschule eben auch noch gelernt habe, ist ein Stück weit Offenheit für andere Kulturen. Wie verhält man sich dort, wenn man ganz alleine ist, auch sich selber kennenzulernen? Bibelschule ist ja nicht nur theologisch, sondern ist eigentlich eine relativ, zumindest meine Bibelschule, eine relativ umfassende Ausbildung gewesen. Und von dem her möchte ich sie nicht missen. Aber rein theologisch hätte sie nicht gebraucht. Weil da ist vielleicht eher eine Ausbildung als Kinderstundenmitarbeiter gut gewesen. Das hätte eigentlich ausgereicht.
Ja, man merkt eben, dass ein Missionar eben nicht nur theologisch unterwegs ist, sondern auch als Mensch kommt. Ne? Also du kommst ja als Deutscher dorthin und du bringst ja deine Kultur, deine Prägung auch mit und musst dich in gewisser Weise auch anpassen. Meinst du, also jetzt rückblickend gesehen, dass dir das gelungen ist in diesen, ich weiß nicht, wie viele Jahre warst du dort im Tschad?
Ich war 18 Jahre im Tschad.
Okay, in diesen 18 Jahren, meinst du, dass du an ein gewisses Level gekommen bist, wo du sagst, ich bin jetzt zufrieden damit mit der Arbeit? Wie ist so deine Einschätzung?
Also ich denke, ich war einigermaßen zufrieden, wobei auch das immer wieder ausbaufähig war. Man verliert nie ganz seine Kultur, das ist einfach so. Aber ich habe eigentlich schon gemerkt, wie die Leute starkes Vertrauen zu mir hatten. Und die haben mir auch sogar einen Namen gegeben, also jetzt nicht die Wodabe, sondern die Fulanis, wo ich dann später mit denen in der Trockenzeit gearbeitet habe, in der Regenzeit mit den Wodabe. Die Fulanis, die haben mich als Abba Falata genannt, also praktisch ihren Vater. Ich habe das angenommen, obwohl es in der Bibel ja steht, man soll sich nicht Vater nennen lassen, weil ich habe gemerkt, dass es für sie einfach wichtig ist und eigentlich für sie bedeutet, das ist jemand, wo sich um sie sorgt. Und das haben sie gemerkt und von dem her haben sie mich dann auch so angesprochen.
Wie begrüßen sich die Fulanis untereinander? Was ist so das Grußwort bei denen?
Das Grußwort ist eigentlich auch ganz normal wie im arabischen Wesen. In den meisten muslimischen Kulturen ist Salam Aleikum, praktisch Friede sei mit euch.
Und die Verabschiedung?
Die kann auch wieder Salam Aleikum sein, Friede sei mit euch. Also es gibt da noch ein Wort, das ist einfach die Frage, wie es dir geht. Anjamna. Praktisch, wie ist die Gesundheit, wie ist der Friede, kann man das so sagen, obwohl Fulde, dann eben.
Dieses Wissen, das du in den 18 Jahren jetzt gesammelt hast, diese Erfahrung, hast du das auch an andere Leute weitergeben können, die interessiert waren an neue Missionare, an vielleicht Kurzzeitler oder Praktikanten?
Leider nur sehr wenig. Wir hatten keine Kurzzeiter. Es gab auch sehr wenig Interessierte für Pionierarbeit. Ich habe in meiner Zeit jetzt noch Amerikaner kennengelernt in Pionierarbeit, die in den Tschad gekommen sind und jetzt gerade eigentlich auch in meiner Region arbeiten, aber unter der Volksgruppe der Araber, die auch noch total unerreicht ist im Tschad. Und wo ich eigentlich auch gemerkt habe, dass sie eigentlich schon relativ ausgebucht sind. Einfach so viele Araber haben, um sie zu erreichen, dass sie eigentlich sich nicht noch auf irgendwelche andere Volksgruppen stützen können. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich auf eine Volksgruppe vorbereitet, die einigermaßen extrem islamisch war. Habe ihn auch versucht, noch ein bisschen zu helfen, Ratschläge zu geben, hat teilweise leider nicht drauf gehört und hat dann auch eigentlich negative Erfahrungen gemacht. Musste dann eigentlich nach wenigen Jahren in dem Volk, in dem er gearbeitet hatte, musste aufhören. Ist aber doch auch nach einer Krankheitszeit wieder im Tschad zurück, was auch schon mal gut ist.
So eine lange Dauer im Ausland und als Missionar unterwegs zu sein, zehrt wahrscheinlich ganz schön auch an den Kräften, kann ich mir vorstellen. Aber mir geht es jetzt besonders um die geistlichen Kräfte. Also wie hast du dich darum bemüht, dein geistliches Leben ja aktiv zu gestalten, einfach nah beim Herrn zu sein? Du hast vorhin auch gesagt, dass okkulte Praktiken dort in den Dörfern vorgeherrscht haben. Wie bist du dem dann begegnet? In welcher Art Vollmacht hast du deinen Dienst getan? Also wo hast du deine Kraft geschöpft? Woraus?
Also Zeiten der Entkräftung gab es auf jeden Fall. Und Gott hat mich eigentlich immer wieder getröstet, dass ich gehen soll in der Kraft, die er mir gegeben hat. Er hat nie gesagt, dass er mich zusätzlich mit Kraft ausrüstet. So konnte ich auch ein Stück weit Zufriedenheit finden mit meiner begrenzten Kraft, wofür ich dankbar war. Natürlich hätte ich es mir oft gewünscht, dass ich noch mehr Kraft gehabt hätte. Was mir wichtig war, ist einfach regelmäßig wirklich stille Zeit zu haben, den Tag mit der stillen Zeit zu beginnen, die Bibel zu lesen, aus seinem Wort die Kraft zu schöpfen. Das war für mich eigentlich das Wichtigste. Und dann eben schon auch mich von ihm führen zu lassen, auch mit den Begabungen, die er mir gegeben hat und schon arbeiten, wenn man in Afrika ist. Die Not ist groß, die Not ist an allen Orten. Einfach das machen, wofür man da ist. Und schon auch Nein sagen, ist was, was Missionare schon auch können müssen.
Wie schaut jetzt dein Gebet für Tschad aus? Betest du für irgendwas Konkretes oder eher allgemein?
Mein Gebet, es ist ganz interessant, ist eigentlich sehr stark für Volksgruppen. Als ich in Tschad war, eine Nachbarvolksgruppe, dort wo ich war, das waren die Bahrain. Und da habe ich gehört, dass ein kanadisches Ehepaar für die Bahrain betet. Schon lange. Und als ich dort war, kamen die ersten Menschen bei den Bahrain zum Glauben. Und auch durch einen Missionar, der früher in China gearbeitet hat, ich kenne gerade den Namen nicht mehr, wurde es mir einfach wichtig, ganz konkret auch für Völker zu beten. So wie es eigentlich in der Offenbarung ja auch steht, dass aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden, habe ich einfach auch begonnen, praktisch für die ganzen Völker eigentlich, die mir wichtig worden sind, die praktisch in meiner Region dort waren, ganz konkret zu beten. Sicher auch noch für einzelne Situationen, für Gemeinden, für Projekte, aber einfach mal ganz gezielt für die Volksgruppen, die noch unerreicht sind.
Diese Sprache, die du gelernt hast, kannst du sie hier auch im Beruf irgendwie anwenden? Beziehungsweise was arbeitest du zurzeit und sprichst du ab und zu noch dieses Tschad-Arabisch oder vielleicht auch Arabisch?
Also ich arbeite hier jetzt in Deutschland als Krankenpfleger im Krankenhaus in der Allgemeinchirurgie. Dort habe ich schon auch Araber als Patienten, die jetzt eben aus Syrien hierher gekommen sind. Aber leider ist das Arabisch sehr unterschiedlich. Wir begrüßen uns schon auch mit Salam Aleikum und manche Worte, die passen dann schon. Aber vieles passt auch nicht. Also ich kann es nicht wirklich gebrauchen. Aber auch die Araber freuen sich schon, wenn man sie in ihrer Sprache begrüßt.
Mir fällt jetzt gerade noch ein, dieses Nein, was du vorhin gesagt hast, das finde ich sehr spannend. Also dass auch ein Missionar lernen muss, Nein zu sagen. Also ein Mensch, der im vollzeitlichen Dienst für den Herrn steht, dass er halt auch diese Grenzen sieht. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher ausführen, was du damit meinst.
Ja, ich denke es. Gott hat uns berufen, Gott hat uns befähigt, Gott hat uns begabt für eine Aufgabe, die er für uns vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich die immer genau kenne. Ich darf einfach auch vertrauen, dass er mich führt. Aber der Widersacher Gottes, der Teufel, ist einfach auch bekannt dafür, dass er uns gern fertig macht, auch fertig macht durch Überarbeitung. Und von dem her denke ich einfach, wenn man überarbeitet ist, hat man keine Zeit mehr, das zu machen, für das man eigentlich vorgesehen ist von Gott. Und von dem her denke ich, ist es wichtig, Nein sagen zu können. Ich habe es oft gemacht, wie der Sohn in dem einen Gleichnis, wo der Vater ihn fragt, habe lieber einmal zu früh Nein gesagt und wenn ich gemerkt habe, es ist doch dran, bin ich hinterher darauf zurückgekommen und habe es dann doch gemacht, als dass ich mich überarbeitet hätte, indem ich alles freudig angenommen hätte und dann immer wieder an meine Ende meiner Kräfte gekommen wäre.
Johannes, ich danke dir vielmals, dass du zugestimmt hast, dieses Interview zu machen. Danke dir für deine Zeit, auch für den Weg, den du zurückgelegt hast, hierher ins Studio. Ich wünsche dir weiterhin gottesreichen Segen. Salam Aleikum.
Ja, vielen Dank. Salam Aleikum.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.